Ja, liebe Martina, schön, dass du bei uns bist. Schön, dass du bei mir heute hier vorne stehst. Du hast ein ganz besonderes Kind. Das Kind ist jetzt bei uns in der Konfirmandenstunde und ich finde, die macht mit so richtig viel Freude und Lust an der Konfirmandenstunde mit.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ihr Ding, das ist ihr Ding. Also sie hat sehr früh schon gefragt, ob Gott sie denn auch lieb hat, weil sie doch anders ist. Und wünscht sich eigentlich auch, sie wäre gerne nicht anders. Aber es lässt sich ja nun jetzt nicht mehr zurückdrehen, das Rad. Also sie hat immer gezweifelt, ob sie von Gott auch gewollt ist. Das war immer eine Frage bei ihr. Mama, hat Gott mich denn auch lieb? Und dann habe ich gesagt, klar, der hat alle Menschen lieb, egal ob sie dick, dünn, eine Beeinträchtigung haben oder ob ein Bein fehlt, das hat man ja auch schon gesehen, oder ob sie im Rollstuhl sitzen. Und das war für sie eigentlich dann nach langen Gesprächen, auch in dem Celebray, haben wir das oft erlebt, dass sie da immer noch mal nachgehakt hat und auch viel geweint hat, weil sie das nicht so verstehen konnte aufgrund ihrer Behinderung. Und ja, das war für sie dann nicht so einfach. Aber sie hat es hingekriegt im Endeffekt. Also jetzt fühlt sie sich doch recht angenommen von allen, weil das war ihr eben am Anfang noch nicht klar. Aber das ist auch ein Reifeprozess mit einem anderen jungen Menschen, sage ich mal. Ne? Also sie ist jetzt 15, ist durchaus auch in der Pubertät und fragt sich auch all die anderen Fragen. Also jeder andere 15-Jährige überlegt ja auch, lieben mich meine Eltern eigentlich, die sind ja immer nur streng mit mir. Das hat die Antea auch. Da lacht schon jemand, okay. Ja.
Wie erlebt ihr so dieses Thema Inklusion in der Gesellschaft, Schule, auch Gemeinde?
Eigentlich gut. Also in der Gesellschaft ist das Thema auf jeden Fall angekommen. Es ist mir nichts untergekommen, dass im bekannten Verwandtenkreis oder so auf der Straße mich irgendjemand angemacht hätte deswegen oder angesprochen hätte deswegen. In der Gemeinde war es mal noch weniger ein Thema, da ist überhaupt nicht drüber gesprochen worden am Anfang, aber nicht aus, oh Gott, da reden wir nicht drüber, sondern sie ist, wie sie ist und komm doch erstmal und dann ist sie angekommen und war angenommen und das hat ihr halt eben auch dieses gute Gespür gegeben und ich habe ihr immer gesagt, du, wenn Gott dich liebt, dann lieben dich die anderen auch, du musst es auch ausstrahlen. So, Inklusion geht natürlich weiter. Wir haben sie halt auch inklusiv beschult, das ist eben so das Neueste, was eben vor, jetzt muss ich rechnen, 8 Jahren ging, ja, das waren die ersten Kinder mit geistiger Behinderung, die in die Schule gegangen sind, in die ganz normale Schule mit einem Förderlehrer und einem Schulbegleiter. Und da muss ich sagen, das klappt aufs Allerbeste. Also sie hat wirklich große Schritte gemacht und ist sehr selbstständig, kann lesen, kann rechnen, kennt sich mit Physik aus, das ist ihr Lieblingsfach, also das muss man sich mal überlegen. Das ist wirklich spaßig einerseits und verwunderlich und ich denke immer, das kann doch eigentlich nicht sein, aber die Lehrer sagen doch, die meldet sich und die Beiträge, die kommen, die haben Hand und Fuß und dann denke ich mir, okay, also die ist wirklich auch angekommen jetzt und eben durch diese Inklusion und dieses einfach dabei sein dürfen und dieses nicht wegsperren, hat sie natürlich viel mehr gelernt, als vielleicht früher die Menschen, die man genommen hat und ins Heim gesteckt und eben doch ziemlich vernachlässigt hat, möchte ich behaupten.
Und so das Miteinander mit den Mitschülern?
Ja, das war in der Grundschule war das gar kein Thema. Die haben viele haben gar nicht gemerkt, dass sie etwas hat. Die war nur anders, aber das ist halt so. Die Kinder sind da ja ganz unkompliziert. Aber mit zunehmendem Alter und der weiterführenden Schule ist natürlich schon gemerkt worden, okay, die Antea ist anders und was hat die denn? Und dann hat man drüber gesprochen. Und dann haben die Kinder sich natürlich mit 13, 14 schon sehr weiterentwickelt, so also auf Klamotten geachtet und ob die Frisur sitzt. Und da war die Antea halt schon noch am Püppchen spielen, muss ich gestehen. Und da hat sie dann den Anschluss nicht geschafft. Hatte aber auch Pech, dass die eine Freundin weggezogen ist, der andere Freund weggezogen ist. Jetzt hat sie wieder ein paar neue Kontakte, aber ich fürchte und habe schon das, ja, ich denke mal, das wird nicht, den Anschluss wird sie nicht kriegen. Und das merkt sie halt schon auch. Aber es ist nicht so, dass sie ausgegrenzt würde. Also es ist nicht, dass in der Klasse heißt, mit dir machen wir nichts, sondern wir machen mit dir, aber so privat nachmittags kommt keiner auf sie zu. Und das ist schade, aber die Illusion hatten wir nicht wirklich. Das war eine Hoffnung, aber es war nicht, dass wir gesagt haben, das kommt auf jeden Fall.
In meiner alten Gemeinde in Triedorf, da hatten wir einen Kindergarten, da war ein Mädchen, das hatte immer eine Armprothese an. Und das Interessante war, das hat dann einige Tage diese Prothese nicht angehabt. Da sagte so ein anderes Kind, hat die da schon wieder ihren Arm daheim vergessen? Ja? Also sowas von natürlich so. Also das fand ich so ein schönes Beispiel einfach für Inklusion. Ja?
Absolut.
Gäbe es denn so Punkte in der Gesellschaft, wo ihr euch noch mehr wünschen würdet, dass eine Offenheit für Inklusion da ist?
Schwierige Frage. Also ich finde eigentlich, dass wir sind, man muss natürlich dazu sagen, wir sind, wie klingt das jetzt, relativ gebildete Menschen und wir engagieren uns in Vereinen und haben natürlich dadurch Zugang zu vielen Möglichkeiten. Beispiel ist zum Beispiel, dass wir von den Special Olympics angesprochen wurden. Es gibt Talenttage und da kann man Tischtennis spielen oder Leichtathletik machen oder rudern oder was auch immer. Nicht so an Theo, aber hast du auf irgendwas Lust, da kannst du ein besonderes Training bekommen. Oh ja, rudern fände sie witzig, sage ich. Okay, jetzt ist sie in Special Olympic Trainingsteam der Ruderer aufgenommen worden. Ernsthaft, ja? Das hätte man vielleicht sonst nicht getan. Und das, ich hab halt, wir haben halt dadurch besondere Menschen und besondere Situationen kennengelernt. So. Was halt der Mensch, der vielleicht noch einen Migrationshintergrund hat oder eben nicht so vernetzt ist, der kommt an solche Chancen eben nicht. Und das Kind wächst daran auch nachher nicht. Sie hat immer Sport machen dürfen, sie war bei den ganz normalen Krabbelkindern und Turnkindern und so weiter dabei. Also es läuft eigentlich gut und es muss besser werden, dass die Menschen aufgeklärt werden, dass dieses Netzwerk die erreicht, dass es Inklusion gibt. Viele Eltern wissen gar nicht, dass sie ihre Kinder auf die Regelschule geben dürfen. Die denken alle, sie müssen auf die Förderschule, das ist gar nicht wahr, umgekehrt ist es der Fall. So, was aber halt uns schon sehr schwer gemacht wird, sind die Gelder, die für die Kinder im Endeffekt doch auch über das Sozialamt kommen. Also ich habe natürlich für die Antea, der Lehrer ist Schulseite, interessiert mich finanziell nicht, aber es gibt einen Schulbegleiter für die Antea, der muss jedes Jahr aufs Neue beantragt werden. Da sind Gelder, die da reinfließen und da sind Anträge zu stellen. Also immer diese mit den Behördengeschichten wird es uns schon sehr schwer gemacht. Und da denke ich mir dann halt, ist das gewollt, ja? Also wollen die, dass wir nicht auf diese Schule gehen? Wollen die denn nicht, dass die anderen Kinder inklusiv mit meiner Tochter groß werden, um später mal zu sagen, ach guck mal, da ist auch so jemand, so eine hatte ich in der Klasse, die war zwar komisch und anders, aber die war voll in Ordnung. Also und nicht da, guck mal, der Mongo. Weil das ist halt doch früher doch gang und gäbe gewesen. Und das sind so Begriffe, die haben wir aber auch wirklich noch nicht gehört.
Okay. Mhm.
Ja, also da muss ich ein einziges Mal, aber das erzähle ich jetzt lieber nicht. Aber da würden, also viel mehr wünschen, es ist schon gut. Also auch so Kinder im Rollstuhl hat man früher nie gesehen auf der Straße, habe ich so empfunden. In meiner Kindheit, ich selber, wir haben ja hier den Tante-Emma-Laden gehabt, ich habe immer den normalerweise den alten Leuten die Lebensmittel nach Hause gebracht, die haben bei meiner Mama angerufen, da hat die Mutter die Tasche gepackt und ich habe das hingebracht. Gab es noch ein Trinkgeld, habe ich mich gefreut. Irgendwann bin ich mal zu einer Frau gekommen, die hatte dann tatsächlich so einen kleinen Downjungen im Hochstuhl. Den habe ich drei Häuser weiter, ungelogen, drei Häuser, ich habe den noch nie gesehen. Die hat sich mit dem nicht rausgetraut. Die war mit dem auf keinem Spielplatz, die war nicht mit dem spazieren. Ich dachte so, wieso versteckt die den denn? Und das war so mein traumatisches Erlebnis als Jugendliche eigentlich, wo ich dachte, muss man doch nicht verstecken. Dann hatte ich einen Partner, einen Freund, ich war schwer verliebt, Medizin studiert, er wollte eigentlich dann die Beziehung beenden und hat dann so vorgeschoben, du, ich habe einen Bruder mit Down-Syndrom, da war das noch nicht so klar damals, noch nicht so lange, vielleicht vererbe ich das ja, wir lassen es mal leer. Ich glaube nicht, dass du mit einem Menschen mit Down-Syndrom klarkommst, mit dem Kind. Und ich so, hä? Bin ich so in mich gegangen, habe da recherchiert, habe geguckt, wäre doch kein Thema. Und dann bekomme ich so ein kleines Glücksschweinchen und hab mich da drauf eingelassen, überraschen lassen, bewusst wohlgemerkt. Also.
So etwas, was die letzte Zeit auch so oft im Munde gewesen ist, Pränataldiagnostik.
Oh ja. Ja, großes Thema. Läuft es mit kalten Rücken runter?
Ja, auch, ja.
Also das ist eine Sache, die ich überhaupt nicht, doch ich kann sie verstehen einerseits. Ich war früher mal relativ arrogant, habe gesagt, wie können die Leute ein Kind mit Down-Syndrom abtreiben? Also das würde ich per se nicht sagen wollen. Ich denke, es kommt schon auf die Situation an, wenn jemand schon 4 Kinder hat oder hat schon 2, 3 Kinder und es ist eine Beeinträchtigung dabei. Man hat irgendwann nicht mehr die Energie. Ich bin mit meinen 2 eigentlich theoretisch auch schon am Anschlag. Ich bin berentet, weil ich es einfach psychisch nicht mehr so auf die Reihe bekomme, wie ich das sollte. Deswegen maße ich mir das nicht mehr an, dass man das nicht machen darf. Aber es wird ja geradezu so darauf hingearbeitet. Also ich wurde auch bei meiner, ich war in einer Risikoschwangerschaft wegen dem Alter und Übergewicht, machen Sie mal einen Test. Sag ich, nee, ich möchte keinen Test machen. Egal wie der ausfällt, ich würde es kriegen. Ich krieg's oder es gibt's nicht. Ich maße mir nicht an, über dieses Kind zu richten. Das macht jemand anders. Und wenn es eine Trisomie ist, die das Kind nicht überleben kann, das ist die 18 und die 19 zum Beispiel, auch da habe ich auch lange diskutiert mit dem allseits bekannten Dr. Sedlacek, den bestimmt noch viele kennen. Der hat gesagt, naja, Sie haben ja schon irgendwie recht, aber ich will es Ihnen halt nur nicht schwer machen, wenn Sie so ein Kind haben und nach 2 Stunden ist es tot. Sag ich, das ist, nein, dann muss ich das aushalten. Ich könnte es nicht anders. Ja. Also wir haben darüber nachgedacht. Und dann kam aber der Zeitpunkt, und das wissen ganz wenige und meine Tochter weiß es gar nicht, meine Tochter war nicht alleine bei mir, ich hatte Zwillinge in meinem Bauch und der eine Zwilling hat sich dann eben doch noch kurz nach dem ersten Drittel, wie die Frau Doktor so nett sagte, verabschiedet. Das war sehr unklug, diese ganze Geschichte. Aber vorher hat sie gesagt, oh, jetzt haben Sie Zwillinge, wollen Sie nicht doch einen Test machen? Und wenn Sie beide behindert sind, die hat mich richtig gedrängt. Und ich bin tatsächlich hingefahren zu dem Termin. Und der Dr. Sedlacek hat aber gesagt, er hatte vorher einen Ultraschall gemacht, ich habe da schon die Nadel liegen sehen, dachte, ich schaffe das nicht, ich habe wirklich gezittert. Und dann sagte der, ich sehe aber nur noch eins, was ist denn hier los? Sag ich, ja, sollten eigentlich Zwillinge sein? Nee, ich sehe nur eins. Wo ist das andere? Gehen Sie mal lieber nochmal zu Ihrer Ärztin, die soll das mit Ihnen nochmal besprechen. Und außerdem haben Sie eh zu wenig Fruchtwasser, wir können gar keine Untersuchung machen. Plumps, ein ganzes Geröllfeld. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich, wo ist mein Baby? Na, wir wollten schon ein großes Auto kaufen und umziehen, das waren es halt dann doch keine Zwillinge. Im Nachhinein habe ich gedacht, das ist ein Glückskind irgendwie dann doch schon. Ne? Und ich hatte auch eine ganz entspannte Schwangerschaft. Ich wusste es nicht, ich ahnte es nicht, aber ich habe gesagt, wenn es so ist, dann ist es so. Ja, und dann lag sie in meinem Arm und sah aus wie ein Alien mit den schräg stehenden Augen, ich kann es nicht anders sagen, und habe gedacht, nee, das ist jetzt aber nicht meine, oder doch, und mein Mann doch, das ist jetzt unsere, und naja, die Oma hat ja auch so ein bisschen einen asiatischen Einschlag, vielleicht kommt es davon, aber es waren sehr viele Merkmale, wo wir gesagt haben, das ist sie, sie hat es, und dann war es halt eben so, aber auch ganz schnell angenommen, ganz, ganz schnell. Weil ich habe gewusst, dass ich das schaffen kann und dass es kein Thema ist und dass mir keiner was aufbürdet, was ich nicht schaffen könnte.
Also ich finde in der Konfirmandenstunde, sie ist so ein richtiger Sonnenschein.
Echt?
Also ich finde das immer, ist es daheim nicht so?
Nein, okay. Zu Hause ist sie nicht so. Und das habe ich gerade heute wieder gemerkt, sie war heute rudern und die Trainerin sagt ihr Sachen, die sie so und so machen sollte, obwohl sie es schon anders gelernt hatte. Und ich sage, das ist jetzt nicht wahr. Die macht, was du ihr sagst, ja, immer. Sag ich, das kann nicht sein. Zu Hause macht sie mal per se, aber das ist einerseits die Pubertät und dann auch dieser, so ein Starrsinn, so eine Unflexibilität haben diese Down-Kinder, ja. Was sie nicht wollen, wollen sie nicht. Und dann muss man sehr viel reden. Ich kenne ja hier nun auch jemanden, der so ein...
Nicht verstehen, nicht, was sie nicht wollen.
Ja gut, also, na doch, doch.
Starrsinn, sondern es ist sehr
unflexibel. Absolut. Aber es muss halt, dieses Lied muss zu Ende angehört werden und vorher geht sie nicht aus der Wohnung, egal ob die Schule jetzt anfängt oder nicht und lauter so Geschichten. Das ist schon sehr anstrengend zu Hause. Aber in unter anderen Menschen oder also gerade so Kirche, das ist für sie auch so ein total sicherer Raum, glaube ich, für sie. Da hört sie sehr gut.
Ja. Ja, sie spielt auch immer sehr schön mit. Und
ja.
So.
Ja, doch, die ist schon in Ordnung. Ich gebe es auch nicht mehr her.
Gibt es etwas, was du dir von uns als Gemeinde noch wünschen würdest?
Oh Gott. Nee, da ist also von Anfang an, egal welcher Pfarrer das war, war damals noch der Ralf, das war alles kein Thema. Also in der Krabbelstube war ich aber mit der Selina, ne? Und habe dann aber die Antea, klar, wir haben uns ja dann relativ frühzeitig kennengelernt, weil ich dann natürlich schon wissen wollte, wie ist es denn mit einem großen Kind mit Down-Syndrom, weil wir waren natürlich da in so eine Welt plötzlich geraten, die wir nicht vorhergesehen hatten. Ne? Und es hat sich aber alles hier gut angefühlt und war also auch kein, nein, es war, nee, wunschlos glücklich, was so die Gemeinde angeht, kann ich nicht anders sagen. Ja, auf jeden Fall.
Ja. Dann möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken für diesen persönlichen Einblick auf die persönlichen Worte hier.
Ja.
Vielen Dank.
Gerne.
Ja, ich hatte ja angekündigt, eine kleine Bibelarbeit, wo uns im Neuen Testament etwas begegnet, wo uns ein behinderter Mensch begegnet, ein besonderer Mensch. Und Jesus, der sieht in diesem Menschen das Besondere. Ich würde gern mit euch den Text aus dem Johannesevangelium im 9. Kapitel lesen. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Also von Geburt an schon blind gewesen. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Meister, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden. Und er sprach zu ihm: Geh zum Teich Schiloah, das heißt übersetzt gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Merkt ihr, was ich meine? Die Geschichte hat es in sich. Also, ich habe euch so vier Fragen aufgeschrieben. Und ich fände es schön, wenn ihr vielleicht so mit dem Nachbarn oder auch in kleineren Grüppchen, ihr könnt die Stühle ruhig so ein bisschen auch umstellen, die Geschichte so im Hinterkopf und nochmal darüber nachdenkt. Was bedeutete das eigentlich damals in der damaligen Welt, wenn ein Mensch blind geboren wurde? Überhaupt blind zu sein, nicht sehen zu können, ja? In welcher Vorstellungswelt sind denn die Jünger von Jesus gefangen? Das, finde ich, ist das Krasseste, in welcher Vorstellungswelt diese Jünger gefangen sind. Was sehen sie als Ursache für die Behinderung? Wie befreit Jesus seine Jünger aus dieser Vorstellungswelt? Und wie heilt Jesus den Blindgeborenen? Warum heilt er ihn so? Ich würde vorschlagen, wir nehmen uns da eine Viertelstunde zum Austausch und dann gucken wir nochmal so im Plenum, was vielleicht so in den Gruppen, in den Paaren hier, was da so diskutiert worden ist. Einverstanden? Gut, dann stoppe ich jetzt mal die Aufnahme, bis wir fertig sind.
Kannst du wieder zu dem Bibeltext zurückklicken?
Vielleicht so ganz kurz die Frage so ins Plenum: Wie ging es euch denn mit dem Text? Ja, ich glaube, einfache Antworten sind auch immer problematisch, wenn sie zu einfach sind. Also, ja. Aber ich glaube, man erlebt halt diesen Text so ganz wunderbar, wie Jesus den Jüngern mal sagt: So, in eurer Geisteswelt, wo ihr hier festhängt, ja, wir hatten bei uns ja die kleinen Sündenstrafe der liebe Gott sofort, ja, also, dass es so nicht ist. Und das ist so ein Aspekt, der mir ganz wichtig ist. Jesus sagt ja, er ist jetzt das Licht in der Welt, ja, wenn er hier ist. Und an diesem Menschen wird Gottes Herrlichkeit offenbar, wird Gottes Herrlichkeit sichtbar. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass an jeden Menschen und vielleicht gerade und besonders auch an Menschen, die wir als behindert bezeichnen, dass das Menschen sind, an denen Gott seine Herrlichkeit offenbaren will, uns klar machen will, dass die uns ein Stück etwas wiedergeben von diesem Licht, das Jesus ist, dass sie das Ebenbild Gottes sind, genauso wie wir, dass es da keinen Unterschied gibt. Wir sind alle von Gott geschaffen, wir sind seine Ebenbilder, sind als seine Ebenbilder geliebt und strahlen Herrlichkeit aus. Und vielleicht behinderte Menschen nochmal anders, vielleicht intensiver strahlen sie diese Herrlichkeit aus als wir. Ich hatte bei unserem Programm so ein bisschen angekündigt, ich würde jetzt gerne abschließend noch mal so einen Blick auf Exklusion und Inklusion werfen. Zuerst mal eine Begriffserklärung nach Wikipedia natürlich. Und da heißt es zum Thema Exklusion. Der Begriff Exklusion bedeutet wörtlich Ausschluss oder auch Ausgrenzung. Er beschreibt in der Bildsprache den Umstand, dass jemand von einem Vorhaben oder einer Versammlung, von einer Gruppenzugehörigkeit oder aus gesellschaftlichen Zusammenhängen ausgeschlossen wird. Im Gegensatz dazu die Inklusion. Inklusion bedeutet, dass jeder Mensch ganz natürlich dazugehört. Egal wie du aussiehst, welche Sprache du sprichst oder ob du eine Behinderung hast. Als Beispiel: Kinder mit und ohne Behinderung lernen zusammen in der Schule. So ein Musterbeispiel von Inklusion. Ich glaube, in der Bibel begegnet uns beides. Und ich glaube auch, dass beides für unser Heil durchaus relevant ist. Man kann einerseits sagen, Jesus, der hat ganz ohne Zweifel gelehrt, das Heil, das steht für alle Menschen offen. Das hat er immer wieder betont, das hat er vorgelebt, aber er hat in seinem Leben auch immer darauf hingewiesen, ja, und das ist eine biblische Linie, die Einladung, die ist kein Automatismus. Also es bedeutet nicht, dass alle heil werden, nur weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Es ist eine Einladung, die uns Jesus macht, und da ist natürlich auch ein Stück weit was Ausschließendes mit dabei. Jesus sagt auch ganz klar, Zugehörigkeit zum auserwählten Volk Israel bewahrt nicht automatisch vor dem Zorn. Jesus erzählt immer wieder Gleichnisse und Geschichten, die auch damit enden, dass Menschen hinausgeworfen werden. Im Blick, was Schuld angeht, ist Jesus nicht kompromissbereit. Der Ruf zur Umkehr und zur Abkehr von Schuld zieht sich durch sein ganzes Leben hindurch. Und er braucht auch manchmal sehr extreme Bilder, um die Ernsthaftigkeit davon auszudrücken. Zum Beispiel dieses Wort: Wenn dich aber dein rechtes Auge zum Abfall verführt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Wenn Jesus Tischgemeinschaften hatte, und Jesus hatte viele Tischgemeinschaften, da will ich nochmal später mehr drauf zu sprechen kommen. Jesus hat mit Menschen zu Tisch gesessen, die gesellschaftlich vollkommen out gewesen sind, mit denen man nichts zu tun haben wollte. Vielleicht würde man heute sagen, der Punker, der in seiner Kotze am Bahnhof liegt, ja, weil er sich wieder irgendwelche Drogen reingezogen hat. Mit dem hat sich Jesus zusammen an einen Tisch gesetzt. Aber der hat ihm trotzdem gesagt, du hast die Freiheit, dein Leben zu verändern. Du bist nicht gefangen in diesem Zustand, in dem du bist. Du darfst anders werden. Aber dass ich dich liebe, dass du angenommen bist, dass du bei mir am Tisch sitzt. Wenn wir Abendmahl feiern, das ist ja nichts anderes. Und ich bin eigentlich momentan so ein bisschen unglücklich, dass wir das Abendmahl aus dem Gottesdienst rausgeholt haben wegen der Corona-Situation, weil es nicht übertragen wird. Das ist irgendwie so ein Anhängsel daran, ja. Ich finde, Gottesdienst ist schon seit frühester Zeit der Kirche immer Abendmahlsgemeinschaft. Ich denke, das müsste in jedem Gottesdienst gefeiert werden, weil dort einfach bei rüberkommt. Da ist diese bedingungslose Annahme durch Gott, durch Christus, dass du kommen darfst, dass du an seinen Tisch kommen darfst. Der nimmt dich an, wie du bist, aber er gibt dir auch das Potenzial, ja, dass du dich verändern kannst, wenn du das möchtest. Der gibt dir auch die Kraft dazu. Da gab es dieses schöne Lied, was immer bei Pro Christ früher gesungen wurde, was dann einmal hieß: Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Aber in der letzten Strophe heißt dann: Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Nimm fort, was mich und andere beschwert. Einen Menschen willst du aus mir machen, wie er dir gefällt, der ein Brief von deiner Hand ist, voller Hoffnung für die Welt. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher bei der letzten Zeile. Ja? Also, Jesus hat schon auch eine gewisse Exklusivität vertreten. Heil, das ist an ihn gebunden. Und er sagt sogar zu den Pharisäern, zu den Schriftgelehrten, wir müssen uns das immer vorstellen, ja, das war eigentlich die religiöse Elite der damaligen Zeit. Das waren Menschen, die haben die Bibel wirklich ernst genommen. Haben sie nicht 100% probiert zu leben, sondern wollten sie 200% leben. Ja. Aber Jesus sagt auch zu denen: ihr habt es schwer, ihr kommt nicht in das Reich Gottes. Wenn er sagt, der einzige Weg, dort reinzukommen, das ist er. Das ist der Karfreitag, das ist sein Leiden und Sterben am Kreuz. Das ist das, sich nicht mehr auf sich selbst zu verlassen, nicht mehr auf das zu verlassen, was ich leisten kann oder was ich nicht leisten kann, sondern sich ganz und gar auf Christus zu verlassen, auf ihn zu verlassen. Das steht allen offen und trotzdem ist es auch ein Stück weit exklusiv. Ich habe einen ganz tollen Text zu den Tischgemeinschaften, weil ich dieses Angenommensein halt immer in diesen Tischgemeinschaften vorkommt. Die frühe Kirche, die Gemeinde hat diese Tischgemeinschaften weitergeführt im Gottesdienst, im Agape, im Liebesmahl danach. Und da gibt es eine Ankündigung beim Propheten Jesaja. Da heißt es: Und der Herr Zebaoth wird auf diesem Berg allen Völkern ein fettes Mahl machen. Ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist. Und er wird auf diesem Berg die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind, und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Er wird den Tod verschlingen auf ewig. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Landen, denn der Herr hat's gesagt. Zu der Zeit wird man sagen, siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Der Clou ist, das Wort Heil klingt im Hebräischen fast genau wie Jesus. Yeshua, das Heil, Yeshua, Jesus. Also als die ersten Christen, die Hebräisch konnten, das gelesen haben, da haben sie direkt Jesus in diesem Jesaja-Wort drin gefunden. Jesus ist der, der das Heil bringt. Und ich finde, das ist was ganz Wunderbares, dass Jesus uns das eröffnet, dass er uns einlädt, dass er uns zur Tischgemeinschaft einlädt, dass er uns davor lebt, dass wir inklusiv, dass wir mit dazugehören. Weil zu Zeiten, als Jesaja das schreibt, als Jesaja das ankündigt, da war das ja was ganz schön Exklusives, zum Gott Israels dazugehören zu dürfen. Das war etwas, das war einem auserwählten Volk vorbehalten. Das war denen vorbehalten, die Abraham zum Vater hatten, die von diesem Volk abgestammt sind, aus den 12 Stämmen Israels entstammt sind. Das war sehr exklusiv, also es gab zwar auch zu Zeiten Jesu viele, die waren davon begeistert, von dieser Vorstellung, dass es nur einen Gott gibt. In Griechenland, in Rom, gerade im philosophischen Kreis, diese Vorstellung eines Gottes, die war toll, die war super. Aber es gab keine Möglichkeit, dazuzugehören. Klar, man konnte sich beschneiden lassen, konnte, das ist höchst schwierig, zum Judentum, dem Judentum beitreten. Das ist bis heute ein Akt, der im Judentum eigentlich nicht so gerne gesehen wird, dass Menschen Juden werden. Kommt meist nur vor bei Heiraten, bei Hochzeiten und sowas, dass man so. Es ist ein größerer Akt und für den Mann hat das natürlich mit einem Schnippschnapp an der Vorhaut zu tun. Und dann natürlich das Einhalten von Speisegeboten, Reinheitsgeboten. Und jetzt sagt Jesus, Tischgemeinschaft. Tischgemeinschaft auch mit denen, die ausgeschlossen sind. Dabei betont Jesus oft auch diese Exklusivität des Volkes Israels. Er sagt, er ist zuerst gesandt zu den verlorenen Schafen des Volkes Israels. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von der syrophönizischen Frau. Die kommt zu Jesus und bittet um Heilung für ihre Tochter. Und Jesus sagt ihr so etwa, nee, du, ich bin für Israel gekommen, ja. Und eigentlich beleidigt er die Frau sogar und sagt, ja, es ist nicht richtig, dass man das Brot, was für die Kinder bestimmt ist, dass man das nimmt und das vor die Hunde wirft, ja. Also der beleidigt die Frau ganz massiv. Und dann sagt die Frau, ja, aber die Hunde fressen doch auch von den Krümeln, die von den Tischen ihrer Herren runterfallen. Und da ist so ein Moment gekommen, wo ich das Gefühl habe, dass die Frau Jesus beeindruckt. Die Frau ist bereit, sich unter dieses Urteil zu beugen, sich auf das Urteil von Jesus, das einfach so anzunehmen, ja. Ich bin ein Hund, ich gehöre nicht zum Volk Israel dazu. Und dann schenkt ihr Jesus diese Heilung. Er holt sie Jesus aus dieser Exklusivität rein und tut sie in die Inklusion reinholen. Ja, Frau, die nennt ihn Sohn Davids, also ein Titel, der ihm im eigenen Volk versagt wurde. Frau, du gehörst auch dazu. Das sind so die ersten Öffnungen, die wir hören. Und dann natürlich unter Paulus, der diesen Auftrag hat, ganz besonders zu den Heiden hinzugehen, zu denen, die früher nicht dazugehört haben, denen zu sagen, so, ihr seid jetzt mit dabei, ihr könnt in Jesus zu diesem Gott Israels kommen. Das ist nicht mehr exklusiv auf ein Volk bezogen, sondern das ist für euch offen. Das dürft ihr annehmen, das dürft ihr im Glauben annehmen. Vor einem Jahr, manche waren ja da, da hatte der Rabbi Fröhlich aus der messianisch-jüdischen Gemeinde in Koblenz hier gepredigt. Und ich fand eine Aussage so genial, die habe ich auch mitgenommen, ja, wo er sagte, bitte nennt euch nicht mehr Heidenchristen. Ihr seid keine Heiden mehr. Ihr seid in Jeschua HaMashiach, also ihr seid im Messias drin. Ihr gehört zu Jesus dazu und das mit dem Heiden, das hat mit euch gar nichts mehr zu tun. Also bitte nicht diese Unterscheidung von Judenchristen und Heidenchristen, Epheserbrief. Also er hat das Trennende, was dazwischen war, das, was diese Exklusivität verursacht, das hat Jesus am Kreuz niedergerissen, das hat er mit seinem Sterben niedergerissen, dafür hat er sein Blut vergossen, dass wir mit dazugehören dürfen. In der Bibel selbst, da begegnen uns eigentlich wenig Menschen wirklich, wo man sagen könnte, die hätten eine Behinderung gehabt. Aber ich möchte auf zwei hinweisen. Mose, der hatte vielleicht eine Sprachstörung. Wir wissen das nicht so genau, wenn wir das lesen. Also ich hatte neulich mal drüber gepredigt, Mose und Aaron berufen im Doppelpack, ja, wo der Mose sagt, ja, ich kann ja gar nicht gut reden, ja, und dann von Gott eben den Aaron zur Seite bekommt, seinen Bruder, den Priester Aaron, der dann dieses Reden übernimmt. Vielleicht war Mose auch nicht einfach nur rhetorisch unbegabt. Vielleicht konnte Mose gar nicht so gut sprechen. Vielleicht hat er eine Sprachstörung gehabt. Aber vollkommen egal, ja. Gott nimmt ihn in seinen Dienst, vollkommen unabhängig davon, ob er da beeinträchtigt ist oder nicht. Gott sagt, du bist mein erwähltes Werkzeug, Mose, und dich sende ich jetzt zum Pharao, meine Botschaft zu überbringen. Jakob, der könnte eine Gehbehinderung gehabt haben. Weil wir lesen, er konnte nicht so gut laufen, er war beeinträchtigt körperlich. Und im dritten Buch Mose, da werden wir dran erinnert, du sollst dem Tauben nicht fluchen, du sollst vor den Blinden kein Hindernis legen, denn du sollst dich vor deinem Gott fürchten. Ich bin der Herr. Also, es ist auch eine ganz klare Ausrichtung, ja, dass wir Gott in unserem ganz alltäglichen Leben, im Umgang mit unseren Mitmenschen, egal ob behindert oder nicht behindert, Gott sagt, ich bin der Herr, ich bin Jahwe, ja? Ich bin der Befreier, der Freiheit eröffnet, dass wir das leben und dass wir das umsetzen, dass Gott der Herr ist. Und dazu gehört eben auch, den Tauben nicht zu fluchen, den Blinden nichts in den Weg zu legen, weil Gott der Herr ist und weil er diesen Anspruch, Herr zu sein, auf unser ganzes Leben anwendet, ja. Also sag ja immer, dieser Glaube nur sonntags in der Kirche, wenn man nur Gottes Wort hört, ja, und dann wieder aus der Kirche rausgeht und dann genau wieder in den Alltag zurückfällt, wie man sonst ist, ja, so funktioniert das nicht. Das ist wirklich, ja, da lebt man nur im Ritual, geht sonntags hin, hört ein bisschen Bibel und dann hat das keine Wirkung auf mich. Das ist ganz problematisch und das ist eine große Gefahr für uns als Christen, dass wir das nur zu einem toten Ritual machen. Und dann, das, was wir sonntags hören, das muss sich in unserem Alltag bewähren. Sonntagsglaube ist was ganz Gefährliches. Ich finde, es gibt so ein schönes Bild, einmal so die Erklärung, warum katholische Gottesdienste besser besucht sind als evangelische in der Regel, ja. Und dann sagte ein Professor mal, ja, der evangelische Christ, der feiert seinen Gottesdienst im Alltag dieser Welt und ist dann gar nicht so direkt auf diesen Gottesdienst sonntags fixiert. Und ich glaube, das, was hier im dritten Buch Mose steht, das ist genau so ein Akt davon, ja, dass wir unseren Gottesdienst im Alltag unserer Welt feiern, dass wir den mit den Menschen feiern, die uns begegnen, dass wir in denen das Ebenbild unseres Gottes sehen. Und ganz am Anfang, auf der ersten Seite, da lesen wir es ja schon, da werde ich nächste Woche, wenn es um die Würde des Menschen geht, noch mal etwas genauer drauf eingehen. Jeder Mensch hat eine unveräußerliche Würde. Und diese Würde, die ist ihm von seinem Schöpfer gegeben. Er ist ein Abbild Gottes. Und weil er das Ebenbild Gottes ist, verleiht ihm das eine besondere Würde. Der biblische Bericht stellt diese Einsicht allen anderen Berichten über Herkunft, über Familienstrukturen, über Volkszugehörigkeit, über Herrschaft oder soziale Schichten. Die Bibel stellt diese Aussage allem anderen voran. Wir hören da noch nicht von Völkern, die entstanden, das kommt später erst, sondern das Entscheidende ist, der Mensch ist das Ebenbild Gottes. Und weil der Mensch das Ebenbild Gottes ist, da hat er eine ganz besondere Würde. Und diese Ebenbildlichkeit Gottes im Mitmenschen zu erkennen, ich finde, das ist ein Auftrag, den wir als Christen haben, der nicht einfach ist. Ich glaube, das ist so etwas, wo wir vielleicht unser ganzes Leben lang lernen müssen, unseren Nächsten als geliebtes Ebenbild Gottes zu erkennen. Aber es ist nicht umsonst, ja, dass die Bibel damit startet. Der Mensch ist das Ebenbild Gottes. Jeder Mensch, der hat etwas Göttliches. Der hat den Lebensodem eingehaucht bekommen von Gott. Der hat den Geist Gottes in sich, der Leben schafft. Und im 139. Psalm, da lesen wir, denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleib. Also bevor wir überhaupt in der Lage sind, selbstständig zu denken, ja, da ist Gott, der uns kennt, der uns bereitet hat, der uns wunderbar geschaffen hat, der jeden Menschen ganz wunderbar im Mutterleib bereitet und geschaffen hat, ganz unabhängig davon, ob er, ich will es mal so sagen, einer gesellschaftlichen Norm entspricht oder ob er dieser Norm nicht entspricht. Das spielt überhaupt keine Rolle. Jeder Mensch ist Gottes Ebenbild und den hat er im Mutterleib bereits bereitet. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Möchte euch ganz herzlich einladen, nächste Woche die Würde des Menschen vor und nach der Geburt. Würde mich freuen, wenn ihr wieder kommen würdet. Und ich möchte gern den Abend im Gebet beschließen. Herr Jesus Christus, du bist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Durch dich sind wir geschaffen und ins Dasein gerufen. Du liebst uns. Diese Liebe, die nimmt uns an, so wie wir sind, mit allen Fehlern, mit allen Schwächen, mit aller Schuld. Du liebst uns bedingungslos, aber deine Liebe, die gibt uns auch die Kraft, anders zu werden, dass wir uns verändern können. Und so bitten wir dich, dass du uns ganz offene Augen schenkst, dass du uns liebende Herzen schenkst, dass wir in jedem Menschen das Ebenbild erkennen, das er ist, dass wir dich in jedem Menschen erkennen. Was wir getan haben, einen diesen geringsten deiner Brüder, das haben wir dir getan. Lass uns das mitnehmen jetzt in diesen Abend hinein. Hab Dank für die Gemeinschaft, hab Dank für den Austausch, den wir hatten. Begleite uns in diese Nacht hinein. Sei bei uns mit deinem Segen. Du bist das Licht der Welt. Leuchte uns in dieser Welt, dass wir immer auf dem richtigen Weg bleiben. Amen.